NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs. Und wir schauen zunächst in die USA, wo viele Augen auf Donald Trump und seine heutige Pressekonferenz blicken. Und das, nachdem am Abend vorher Barack Obama eine emotionale Abschiedsrede gehalten hatte zu Obamas Rolle für Europa, dann auch unser Kommentar. In Berlin hat das Kabinett einen Gesetzentwurf für mehr Lohngerechtigkeit verabschiedet und in Hamburg wird heute Abend endlich die Elbphilharmonie eröffnet. In etwas mehr als einer Woche wird Donald Trump als 45. Präsident der USA vereidigt. Bisher hat er sich überwiegend über den Kurznachrichtendienst Twitter zu Wort gemeldet. Aber heute hat er seine erste Pressekonferenz seit seinem Wahlsieg gegeben und die ist dementsprechend mit Spannung erwartet worden. Jan Bösche ist unser Korrespondent in Washington. Herr Bösche, wie hat Trump sich denn da präsentiert?
Also er hat sich eigentlich präsentiert, wie wir ihn kennen. Also der alte Trump, ein bisschen bullig, ein bisschen laut, ein bisschen flapsig auch manchmal, aber auf jeden Fall sehr getragen von der Überzeugung, dass das, was er anfasst, auf jeden Fall richtig ist und dass er und seine Regierung auf einem guten Weg sind, wirklich großartige Jahre in den kommenden Jahren für Amerika zu bereiten.
Es hat ja kurz vorher noch die Meldung gegeben, dass russische Geheimdienste kompromittierendes Material über Trump zusammengetragen haben sollen. Auf Twitter hat Trump selber das schon mal als Fake News, als Fälschung bezeichnet. Hat er dazu nochmal Stellung bezogen?
Ja, er hat darüber nochmal Stellung bezogen und hat das eigentlich noch einmal bekräftigt in sehr, sehr klaren, starken Worten, hat das als Unsinn, als Blamage und als erfunden bezeichnet. Er hat mit den Medienunternehmen geschimpft, die dieses Material komplett online gestellt haben und hat die anderen gelobt, die es nicht gemacht haben, weil eben halt auch viele Journalisten Zweifel haben, ob dieses Material wirklich echt ist. Donald Trump hat zum Beispiel gesagt, auf die Frage, ob er denn in Moskau vielleicht überwacht worden wäre, hat er gesagt, ich bin immer sehr, sehr vorsichtig. Er wisse, dass es in vielen Hotelzimmern Kameras gäbe und entsprechend würde er sich auch gut benehmen.
Und hat er generell zu den Hackerangriffen aus Russland auch noch was gesagt? Denn das war ja nun auch immer ein großes Thema.
Das ist ein ganz großes Thema und er hat jetzt eigentlich ist eingeschwenkt auf die letzte Argumentationslinie auch aus seiner Kampagne und seiner Leute, die nämlich da lautet, ja, Russland hat vielleicht gehackt, Russland steckt vielleicht hinter diesen Hackerangriffen, aber andere tun das auch. China zum Beispiel hat Personaldaten der amerikanischen Regierung geklaut, im vergangenen Jahr war das. Und er sagt, man müsse einfach stärker werden und die Online-Verteidigung der USA müsse verstärkt werden und das wolle er auf jeden Fall tun.
Was sind denn sonst die Inhalte in seiner Pressekonferenz gewesen?
Ja, es ging wirklich um viele Themen. Also es ging um die Frage, wie denn sein Kabinett zusammengestellt wird. Viele Minister müssen sich ja in diesen Tagen im Kongress den Anhörungen stellen. Es ging noch einmal um die Frage, wie denn Obamacare, diese umstrittene Gesundheitsreform, wie es damit weitergehen soll, ob er sie wirklich nur abschaffen möchte oder ob er sie gleich erneuern möchte oder durch etwas anderes ersetzen möchte. Und er hat versprochen, sie durch etwas anderes zu ersetzen. Und es ging natürlich noch einmal um die Mauer nach Mexiko. Mexiko weigert sich dafür zu bezahlen. Der Kongress bereitet sich schon darauf vor, erst einmal ein paar Milliarden zur Seite zu legen, um mit dem Bau anzufangen. Trump hat aber gesagt, sobald er im Weißen Haus sitzt, wird er verhandeln mit Mexiko, damit Mexiko für die Mauer bezahlt.
Ganz kurze Frage noch, er ist ja häufig despektierlich mit Journalisten umgegangen. Manchmal durften sie gar keine Fragen stellen. Wie war das heute?
Nein, er hat ziemlich viele Fragen angenommen und wie gesagt, manche hat er gelobt, mit manchen hat er geschimpft.
Jan Bösche war das aus Washington zu Donald Trumps erster Pressekonferenz seit seinem Wahlsieg. Vielen Dank. Trump kommt, Obama geht. Der scheidende US-Präsident hat in der vergangenen Nacht seine Abschiedsrede gehalten. Dabei hat er noch einmal Bezug genommen auf seinen einstigen Wahlkampfslogan Yes, we can. Er hat Bilanz gezogen und er hat gestanden, dass er sich um sein sehr gespaltenes Land Sorgen macht. Martin Ganselmeier berichtet.
Barack Obama kam für seine Abschiedsrede nach Chicago zurück, in die Stadt, in der er seine politische Karriere begann und von der aus vor über 8 Jahren seine optimistische Botschaft von Hoffnung und Wandel die Nation eroberte. Noch immer glaube er an die Macht der Veränderung, betonte Obama, auch wenn der Fortschritt in den USA nicht immer geradlinig verlaufe.
Yes, our progress has been uneven.
Nach 2 Schritten vorwärts fühlt es sich oft an, als gehen wir wieder einen Schritt zurück.
We take one step back.
Es war eine der wenigen Anspielungen auf den Wahlsieg Donald Trumps. Als Obama seinen Namen erwähnte und die Menge daraufhin buhte, mahnte Obama, der friedliche Machtwechsel gehöre zu den Stärken der amerikanischen Demokratie. Ansonsten kritisierte Obama seinen Nachfolger nur indirekt, indem er sich zum Beispiel gegen die Diskriminierung muslimischer Amerikaner aussprach. Wichtiger war Obama, den Blick optimistisch nach vorne zu richten. Amerika habe allen Grund, zuversichtlich in die Zukunft zu schauen.
By almost every measure,
in fast jeder Kategorie ist Amerika heute ein besseres und stärkeres Land als bei unserem Start.
America is a better, stronger place than it was when we started.
Geschickt ließ Obama jene Erfolge seiner Amtszeit einfließen, auf die er besonders stolz ist. Die Rettung der Wirtschaft vor dem Kollaps, die Einführung einer Krankenversicherung für alle, die historische Wende in der Kuba-Politik. Doch Obamas Abschiedsrede war keine bloße Leistungsbilanz. Es war auch eine Mahnung an alle Bürger, sich aktiv für die Demokratie einzusetzen. Unsere Demokratie ist dann in Gefahr, sagte Obama, wann immer wir sie für selbstverständlich halten.
Our democracy is threatened. Whenever we take it for granted.
Seine Landsleute rief der scheidende Präsident zur Geschlossenheit auf. Die Demokratie sei gefährdet, wenn die Gräben zwischen Arm und Reich, zwischen den ethnischen Gruppen und zwischen den Parteien immer größer werden. Zugleich warnte Obama davor, sich in Echokammern im Internet zurückzuziehen, in denen immer nur die eigenen Vorurteile bestätigt werden.
And increasingly we become so secure in our bubbles.
Wir fühlen uns zunehmend so sicher in unseren Filterblasen, dass wir nur noch die Informationen akzeptieren, die unseren Meinungen entsprechen, anstatt unsere Meinung auf der Grundlage von Fakten zu bilden.
Instead of basing our opinions on the evidence that is out there.
Emotional wurde Obamas Abschiedsrede, als er am Ende seinen Kindern und seiner Frau Michelle dankte.
For the past 25 years you have not only been.
In den vergangenen 25 Jahren warst du nicht nur meine Frau und Mutter meiner Kinder, du warst auch mein bester Freund. Du hast eine Rolle übernommen, nach der du nicht gefragt hast. Und du hast sie dir zu eigen gemacht, mit Eleganz, mit Stärke, mit Stil und gutem Humor.
With grace and with grit and with style and good humor.
Am Ende schloss sich der Kreis, als Obama sein Wahlkampfmotto von vor 8 Jahren wiederholte.
Yes, we can. Yes, we did. Yes, we can. Thank you. God bless you.
Auch wenn Obamas Bilanz nach 8 Jahren durchwachsen ist, als charismatischer Redner wird er lange Zeit in Erinnerung bleiben.
Von Barack Obamas Abschiedsrede in Chicago berichtete Martin Ganselmeier. Welches Bild von Barack Obama als US-Präsident bleibt, das ist natürlich unterschiedlich, je nachdem, wie man fragt, Anhänger oder Gegner. Außerdem ist sein Image in den Vereinigten Staaten ganz anders als in Europa. Barack Obama ist von der Rolle der USA als Weltmacht, als Weltpolizist nicht grundsätzlich abgerückt, aber er hat die Europäische Union als Partner ernst genommen. Ein Kommentar aus Brüssel von Ralf Siener.
Ja, wir Europäer werden ihn schmerzlich vermissen. Seine gefeierte Rede in Chicago hat noch einmal den Schmerz verstärkt. Den Schmerz des Abschieds von Barack Obama, dem Intellektuellen im Weißen Haus, dem unermüdlich engagierten und einmalig beredten Verteidiger europäischer Ideale auf amerikanischem Boden. Gegen den entfesselten und häufig rassistisch unterfütterten Hass seiner politischen Gegner ist sich Obama treu geblieben. Er hat das Projekt einer Krankenversicherung für alle nicht ad acta gelegt. Und er hat bis zuletzt nichts unversucht gelassen, Amerikas Waffengesetze zu verschärfen. Obama war keineswegs der Erlöser, als den ihn viele Europäer bei seinem Auftritt an der Berliner Siegessäule 2008 feierten. Aber er ist über sich hinausgewachsen, um das Menschen- und Präsidentenmögliche zu erreichen. Wir werden die Welt aus den Angeln heben und zum Besseren verändern. We will change the world, hatte er kurz nach seiner ersten Amtseinführung in zahlreichen Reden suggeriert. Eine durchaus sympathische Yes-We-Can-Selbstüberschätzung. Denn ohne diese Entschlossenheit und ohne diesen Elan gäbe es kein Klimaabkommen von Paris und kein Atomabkommen mit dem Iran. Beide Verträge waren nur möglich durch die enge Kooperation Obamas mit der EU. Statt des erklärten Europa-Freundes Barack Obama sitzt bereits ab Ende kommender Woche der twitternde Europa- und NATO-Skeptiker Donald Trump im Oval Office, zu dessen bevorzugten EU-Ansprechpartnern nicht etwa Angela Merkel gehört, sondern der Rechtspopulist EU-Hasser und Brexit-Propagandist Nigel Farage. Die Brexit-Kampagne und das Wahlkampfteam von Trump hatten dasselbe britische Beraterteam. Trump feiert seinen Erfolg wörtlich als den Super-Brexit. Die EU muss sich ab sofort auf zwei Gefährder im Präsidentenamt einstellen. Der EU-Kontrahent Wladimir Putin bekommt Gesellschaft von Donald Trump. Obamas Nachfolger wirkt schon jetzt als EU-Spalter. Die Vorüberlegungen für ein spezielles Freihandelsabkommen zwischen Washington und London an der EU vorbei laufen bereits. Trump betrachtet das EU-abtrünnige Großbritannien als seinen eigentlichen europäischen Verbündeten. Wir Europäer werden mit jedem Trump-Tag Obama schmerzlicher vermissen.
Barack Obama und sein Verhältnis zu Europa, kommentierte Ralf Siener im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Frauen verdienen in Deutschland weniger als Männer, immer noch. Und zurzeit beträgt die Differenz im Mittel 21%, also rund ein Fünftel. Das heißt für Frauen nicht nur weniger Geld im Alltag, das heißt auch weniger Rente im Alter. Und daran ändert sich seit Jahren kaum etwas. Darum hat Familienministerin Manuela Schwesig ein Gesetz auf den Weg gebracht, das Löhne transparenter machen soll, sodass Frauen sich leichter beschweren können, wenn sie für gleiche Arbeit weniger Geld bekommen. Heute hat das Kabinett den Entwurf verabschiedet. Aus Berlin, Julia Bacht.
Sie hat es also doch noch geschafft. Nach der heftig umstrittenen Frauenquote kommt jetzt auch das nicht minder kontrovers diskutierte Gesetz zur Lohngerechtigkeit. Und Frauenministerin Manuela Schwesig feiert, denn ihr war von Anfang an klar:
Dieses Gesetz wird eins der härtest umkämpften Gesetze sein. Und ich bin sehr froh, dass der Koalitionspartner und wir jetzt eine gemeinsame Lösung gefunden haben. Weil ich glaube, ganz wichtig, den Frauen in unserem Land zu zeigen, dass wir diese Sachen ernst nehmen.
Die gemeinsame Lösung sieht vor, dass Beschäftigte in Betrieben mit 200 Mitarbeitern oder mehr künftig einen Auskunftsanspruch haben. Wenn eine Frau das Gefühl hat, ungerecht bezahlt zu werden, hat sie das Recht, vom Arbeitgeber zu erfahren, wie viel ihre männlichen Kollegen für gleiche oder gleichwertige Arbeit im Schnitt verdienen. Für Männer gilt das umgekehrt genauso. Allerdings sind Frauen deutlich häufiger betroffen, verdienen im Schnitt 21% weniger als Männer. Und selbst wenn man rausrechnet, dass Frauen häufiger in Teilzeit arbeiten, seltener in Führungspositionen aufsteigen und eher in sozialen Berufen mit schlechterem Verdienst tätig sind. Also,
wenn wir wirklich vergleichen, gleicher Job, gleichwertige Arbeit zwischen Frauen und Männern, gibt es immer noch eine Lohnlücke von 7%. Und Politik ist verpflichtet, dagegen etwas zu tun.
Unternehmen mit mindestens 500 Mitarbeitern werden außerdem dazu verpflichtet, zu prüfen, ob in ihrer Firma Frauen und Männer systematisch ungleich bezahlt werden. Und sie müssen in ihrem jährlichen Lagebericht festhalten, was sie zu tun gedenken, um eine gerechtere Bezahlung zu erreichen. Maßnahmen, die in der Union lange umstritten waren, vor allem weil man dort befürchtet, den Betrieben damit zu viel Bürokratie aufzubürden. Stimmt nicht, sagt die SPD-Frauenministerin, da diese Unternehmen den Lagebericht ohnehin erstellen müssen.
Also keine neue Bürokratie, so wie oft gesagt wird, sondern wir docken an schon vorhandene Pflichten an.
Für die Opposition bleibt das Gesetz trotz des langen Ringens mit der Union weit hinter den Erwartungen zurück. Die Linke spricht von einer Scheinlösung, da der reine Anspruch auf Auskunft ja noch längst nicht bedeutet, dass die Frau dann auch besser bezahlt wird. Und Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt schimpft:
Das ist eine große Show für ein kleines Mäuschen, was da rausgekommen ist. Und wenn man sich das Gesetz anschaut, dann sieht man, dass es kaum zu mehr Lohngleichheit beitragen wird. Das gilt erst ab Beschäftigungszahlen von 200. Wir wissen, dass der ganz große Teil der Frauen eben gerade in kleineren Unternehmen arbeitet. Für die Frauen wird relativ wenig dabei rauskommen. Das finde ich sehr bedauerlich. Frau Schwesig hätte hier wirklich mal kämpfen können für die Interessen der Frauen.
Manuela Schwesig dagegen hofft, dass allein durch die Transparenz, die das Gesetz schafft, ein grundlegender Kulturwandel in den Unternehmen angestoßen wird. Nach der Kabinettsentscheidung muss nun noch der Bundestag darüber beraten. Nach dem Willen der Ministerin sollen die Regelungen dann im Sommer in Kraft treten.
Julia Barth berichtete aus Berlin. Und noch etwas hat das Kabinett dort heute beschlossen. Die Bundesregierung will mehr Soldaten nach Mali schicken. Bis zu 1000 Deutsche sollen sich an dem militärischen Einsatz in dem westafrikanischen Land beteiligen. Das sind fast doppelt so viele wie bisher. Die UN-Mission dort gilt derzeit als der gefährlichste Blauhelm-Einsatz der Welt. Aus Berlin berichtet Christoph Brössel.
Wenn der Bundestag in den kommenden Wochen zustimmt, und danach sieht es aus, dann wird Mali für die Bundeswehr der bedeutendste Einsatz. Bis zu 1000 Soldaten darf das Verteidigungsministerium im Rahmen der Mission der Vereinten Nationen MINUSMA entsenden. Dazu kommt noch ein Mandat für eine Trainingsmission der Europäischen Union, nochmal 300 Kräfte. Zum Vergleich, das Mandat für die Unterstützungsmission in Afghanistan erlaubt den Einsatz von bis zu 980 Soldatinnen und Soldaten.
Derzeit ist es so, dass der begonnene Friedensprozess weiterhin durch Terroristen oder ihnen nahestehende Gruppen behindert wird, dass die Sicherheit der Bevölkerung im Norden Malis durch Terror, durch Kriminalität beeinträchtigt ist,
sagt Regierungssprecher Steffen Seibert. Deswegen helfen die Blauhelme der Vereinten Nationen, insgesamt rund 13.000 Soldatinnen und Soldaten. Die Bundeswehr klärt auf im Norden des Landes, rund um Gao. Dabei setzt das Militär auch Drohnen ein. Das neue Mandat sieht auch vor, Helikopter nach Mali zu schicken. Insgesamt 8 Maschinen. 4 Transporthubschrauber, um Verwundete schnell retten zu können, und 4 Tiger, Kampfhubschrauber, die mögliche Evakuierungen sichern sollen. Dafür braucht die Bundeswehr mehr Personal, deswegen die Aufstockung. Notwendig wurden die Hubschrauber, weil die Niederländer sich zurückziehen und keine andere Nation bereit war, einzuspringen. Ohne schnelle Rettungskette hätte die Bundeswehr ihren Aufklärungseinsatz jedoch beenden müssen. Für die Bundeswehr ist der Einsatz heikel. Hubschrauber sind Mangelware an den verschiedenen Standorten. Deswegen hat die Bundesregierung den Einsatz der Helikopter an Bedingungen geknüpft. Ab 2018 muss es jemand anderes machen. Mitarbeiter der Vereinten Nationen suchen bereits einen Nachfolger. Im Bundestag lehnt nur die Linkspartei den Einsatz ab. Die Grünen prüfen das Mandat. Eine Ausweitung betrachten sie kritisch. Die verteidigungspolitische Sprecherin Agnieszka Brugger.
Allerdings finde ich, kann man ja schlecht sagen, wir halten die Mission für richtig sind dann jetzt bei einem solchen Beitrag, der wirklich zentral ist, dass diese Mission überhaupt durchgeführt werden kann, dann nicht mit dabei. Also ich persönlich werde dafür werben, dass wir auch diesem Mandat wieder zustimmen werden.
Die Bundesregierung verweist darauf, dass das deutsche Engagement in Mali viel breiter sei als nur militärisch. Deutsche Soldaten bilden malische Kräfte aus. Das Entwicklungsministerium finanziert zahlreiche Projekte.
Christoph Brössel aus Berlin. Bestimmte Begriffe sind aus der innenpolitischen Diskussion im Moment nicht wegzukriegen. Ganz besonders die CSU liebt sie, aber andere Konservative auch. Zum Beispiel die Obergrenze. Die bezieht sich darauf, dass im Jahr 2015 so viele Flüchtlinge wie noch nie in die Bundesrepublik gekommen sind und dass ihre Zahl unbedingt begrenzt werden müsse. Die Realität sieht indes längst anders aus. Im vergangenen Jahr ging die Zahl der Asylsuchenden um 2/3 zurück. Aus Berlin, Volker Schaffranke.
Asylverfahren beschleunigt, Flüchtlingszahlen reduziert. So lautet das Fazit von CDU-Bundesinnenminister Thomas de Maizière, als er heute in Berlin eine Bilanz der Asylzahlen vom vergangenen Jahr vorstellte.
Die Entwicklung der Asylzahlen zeigen, die Maßnahmen der Bundesregierung entfalten ihre Wirkung. Es ist gelungen, das Migrationsgeschehen zu ordnen, zu steuern und die Zahl der Menschen, die zu uns kommen, zu begrenzen.
Das Rekordjahr 2015 bleibt also zunächst ein Einzelfall. Damals kamen noch 890.000 Geflüchtete nach Deutschland. Im letzten Jahr waren es 2/3 weniger, rund 280.000 Menschen. Und das, obwohl das EU-Türkei-Abkommen erst seit dem letzten Frühjahr in Kraft ist. Diese Zahl könnte noch geringer sein, stellt de Maizière fest.
Wenn Sie die sozusagen aufs ganze Jahr umrechnen würden, die Zahlen, die wir seitdem hatten, wären wir auch deutlich unter 280.000 und in einer Größenordnung von um die 200.000.
Bei der Zahl 200.000 wurden die versammelten Journalisten hellhörig. Ist das doch genau die Obergrenze, von der die CSU immer spricht, die CDU aber bisher ablehnt. Im letzten Jahr haben über 50.000 Geflüchtete freiwillig die Rückreise in ihr Heimatland angetreten und es gab 25.000 Abschiebungen. Ein erheblicher Anstieg. Für den Innenminister aber immer noch zu wenig.
Deswegen sind wir mit den Ländern in vielen Gesprächen, dass wir die Zahl der Rückkehrer noch weiter erhöhen in diesem Jahr. Anfang Februar werden diese Gespräche mit den Ministerpräsidenten und der Bundesregierung fortgesetzt.
Zuständig für die Bearbeitung der Asylanträge ist das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Vor anderthalb Jahren übernahm der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Frank-Jürgen Weise, im Hauruck-Verfahren die Leitung des BAMF gleich mit. Und seine Bilanz kann sich sehen lassen. Nach etwa 2 Wochen kann ein Asylsuchender jetzt seinen Antrag stellen. Der ist dann im Durchschnitt nach 2 Monaten bearbeitet. Auch die Identität aller registrierten Flüchtlinge ist geklärt und alle sind in einem Kerndatensystem erfasst.
Das Schönste ist der Erfolg, dass wir heute den geflüchteten Menschen so begegnen können, wie man es eigentlich von Deutschland erwartet. Es ist aber auch klar, wer uns betrügt, der muss damit rechnen, dass das erkannt wird und sanktioniert wird.
Allerdings, das erklärte Ziel von Frank-Jürgen Weise ist nicht erreicht. Es liegen immer noch über 300.000 unerledigte Asylanträge auf den Schreibtischen seiner Mitarbeiter.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. In den ersten Wochen des Jahres positionieren die Parteien sich für das Wahljahr 2017. Bei den großen Parteien ist das Top-Thema ganz klar die innere Sicherheit. Erst gestern haben sich ja der Innen- und der Justizminister der Großen Koalition auf schärfere Gesetze geeinigt. Für die Grünen ist das eine politische Herausforderung. Auf welche Themen sollen sie setzen? Was ist glaubwürdig? Darüber berät die Bundestagsfraktion der Grünen in Weimar. Bettina Nutz berichtet.
Der Ton wird rauer in den Reihen der Grünen. Sie wollen offenbar endlich raus aus der Defensive beim Thema innere Sicherheit. Zum Auftakt der Neujahrsklausur ihrer Fraktion in Weimar wird Katrin Göring-Eckardt auch mal ungehalten.
Mich regt es wirklich auf, dass es jetzt um eine Diskussion bei den Grünen geht, obgleich die Union seit 12 Jahren die Sicherheit in diesem Land verantwortet, den Innenminister stellt, die Sicherheitsbehörden beaufsichtigen müsste und dort eine Schwierigkeit nach der anderen auftritt, dort eine Katastrophe nach der anderen passiert.
Massive Kritik an der Union, also an der Bundesregierung insgesamt. Die grüne Fraktionschefin vermisst die Fehleranalyse, bevor wieder wörtlich 3 neue Vorschläge auf den Tisch gelegt würden.
Ich bin gerne bereit, auch über Vorschläge mitzudiskutieren, aber die Verantwortung liegt definitiv bei Herrn de Maizière, liegt definitiv bei der Union und bei denen, die Sicherheit in diesem Land verantworten.
Zum Mitdiskutieren hat sich die Fraktion in ihrer Klausur erst auf den letzten Drücker eingestellt, nachdem Parteichefin Simone Peter zum Jahresauftakt mit ihrer Kritik am Silvestereinsatz der Polizei einen vehementen Shitstorm über sich und die Partei gebracht hatte und die Grünen der Diskussion um die innere Sicherheit nach dem Berliner Anschlag meist hinterherlaufen mussten, schließlich dann noch uneinig waren. Jetzt steht ein sogenannter Sicherheitsfahrplan ganz oben auf der Agenda der Fraktion. Klausur. Göring-Eckardt sagt, welche Akzente die Grünen im Bundestag setzen wollen. Und die seien im Übrigen gar nicht so neu.
Dazu gehört es, dass wir mehr Polizei brauchen und dass die gut ausgestattet werden müssen. Dazu gehört es, dass es mehr Abstimmung gibt. Und zwar der Sicherheitsbehörden in Deutschland, aber auch europäisch. Dazu gehört es, dass wir die Dinge auf den Prüfstand legen und fragen, was ist wirklich effektiv, was hilft tatsächlich, mehr Sicherheit zu gewährleisten.
Zum Beispiel im Umgang mit sogenannten Gefährdern, zu denen auch der Attentäter von Berlin, Anis Amri, gezählt wurde. Dschihadistische Gefährder, die im Visier der Sicherheitsbehörden seien, müssten engmaschig überwacht werden. Das müsse der Rechtsstaat leisten können, ist im grünen Sicherheitspapier zu lesen. Aber
die Diskussion, die Herr de Maizière gerade angefangen hat, nach dem Motto, die müssen dann alle in Haft genommen werden, da sage ich nur als ehemalige DDR-Bürgerin, nein, einfach nur wegen eines harten Spruchs oder wegen der Gesinnung kann niemand eingesperrt werden. Wenn aber jemand eine Straftat plant, dann kann er heute schon in Untersuchungshaft genommen werden.
Innere Sicherheit auf grün buchstabiert überlagert die Klausur in Weimar bis jetzt. Doch die Grünen wollen ihre Kernthemen wie Klima- und Umweltschutz nicht vernachlässigen. Daran erinnerte Co-Fraktionschef Anton Hofreiter.
Das heißt, es ist nicht nur ein großes Problem, dass ökologische Fragen für uns mittelfristig und langfristig darstellen. Sie sind bereits jetzt mit aktuellen Debatten eng verknüpft.
Fluchtursachen zu bekämpfen gehöre zum Beispiel dazu. Und so wird es in Weimar auch um Klimawandel, globalen Handel und Europa in der Krise gehen.
Lenken wir den Blick nochmal auf die Weltwirtschaft und das heißt auch darauf, was aus den USA unter Donald Trump wirtschaftlich zu erwarten ist. Das ist nicht der einzige Aspekt, aber doch einer von mehreren, den das Weltwirtschaftsforum in seinem jährlichen sogenannten Risikobericht mit einbezieht. Auch die wachsende soziale Ungerechtigkeit und Umweltgefährdung zählen dazu. Die Wirtschaftsbosse sollen nach Meinung ihres Thinktanks vor allem eines zusammenhalten. Aus London, Stefanie Pieper.
Klaus Schwab, der deutsche Gründer des Weltwirtschaftsforums, übt sich in der Rolle des Mahners. Im Vorwort zum jüngsten Global Risk Report schreibt er, 2017 sei ein entscheidendes Jahr für die Weltgemeinschaft. Die Schocks des vergangenen Jahres, insbesondere das Brexit-Votum in Großbritannien und die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten, wirken zweifelsohne nach. Als eine Ursache macht Cecilia Reyes, Risikovorstand beim Schweizer Versicherungskonzern Zurich, aus, dass sich die Weltwirtschaft nach dem jüngsten Finanzcrash nicht so kräftig erholt habe wie nach früheren Krisen. Was wir 2016 erlebt haben, beunruhigt uns. Wir müssen uns fragen, wie gesund die liberalen Demokratien noch sind, die in den vergangenen Jahrzehnten für globalen Wohlstand gesorgt haben, auf der Grundlage von Globalisierung und Freihandel. Der Erfolg populistischer Bewegungen zeige, wie unzufrieden große Teile der Bevölkerung im Westen mit dem Status quo sind. Darauf Antworten zu finden, identifiziert der aktuelle Global Risk Report als eine der größten Herausforderungen des kommenden Jahrzehnts. Die befragten Experten registrieren eine wachsende wirtschaftliche Ungleichheit und das Auseinanderdriften von Gesellschaften. Daran sei jedoch nicht die Globalisierung an sich schuld, sondern der Umgang insbesondere mit technologischen Veränderungen, so John Jick von der Beratungsfirma Marsh.
Wenn Firmen künstliche Intelligenz einsetzen oder Prozesse automatisieren, um die Produktivität zu erhöhen, dann hat das nicht nur unmittelbare Folgen für die Belegschaft, sondern auch politische Folgen. In den USA sind mehr als 80% der Industriejobs nicht etwa durch den globalen Handel verschwunden, sondern durch die Automatisierung.
Die vom Weltwirtschaftsforum befragten 750 Manager und Ökonomen schätzen es als besonders problematisch ein, dass es eine zunehmende Rückbesinnung auf das Nationale gebe. Sie plädieren stattdessen für ein Mehr an internationaler Kooperation, um den Herausforderungen gemeinsam zu begegnen. Das Pariser Klimaabkommen sei ein Beispiel dafür, was die Staatengemeinschaft vereint erreichen könne. Es gibt also viel zu besprechen, wenn sich vom kommenden Dienstag an ein Dutzend Staats- und Regierungschefs sowie zahlreiche Unternehmer, Manager und Wissenschaftler wieder ein Stelldich eingeben in Davos.
So viele Superlative. Die Freiheitsstatue Deutschlands soll sie sein. Eine Kathedrale der Musik, eine Einladung an die Welt, ein Jahrhundertbau und natürlich ein Wahrzeichen Hamburgs. Sie haben es wahrscheinlich längst erraten. Es geht um die Elbphilharmonie in Hamburg, deren Bau etliche Jahre länger dauerte und die um ein Vielfaches teurer wurde als geplant. Heute Abend wird sie feierlich eröffnet. Aus Hamburg, Julia Jakob.
Die Unvollendete hieß sie lange in der Hansestadt, weil keiner mehr daran glaubte, dass die Elbphilharmonie tatsächlich eröffnet werden wird.
Aber wir sind ganz erstaunt, dass wir das noch erlegen dürfen. Wir haben schon gedacht, wir müssen einen Rollator hier rein.
Schon im November wurde die Plaza, eine offene Plattform zwischen dem alten Kaischpeicher und dem aufgesetzten neuen Konzerthaus, der Öffentlichkeit übergeben. Bei den Hamburgern waren die Streitereien, Verzögerungen und die zehnfachen Kosten schnell vergessen.
Ja, toll. Wahnsinn. Bin begeistert, muss ich schon sagen. Und habe nicht erwartet, dass mich das so beeindruckt.
Ein Traum. Es ist überwältigend.
Der Blick nach oben, nach unten. Echt, es ist alles schön.
Viele Superlative stecken in dem knapp 800 Millionen Euro teuren neuen Wahrzeichen. Die Rolltreppe, die sogenannte Tube, soll die längste Rolltreppe Europas sein. Jedes Fenster der Außenverkleidung wurde individuell angefertigt. Und der große Konzertsaal hofft darauf, zu den 10 besten Konzertsälen weltweit zu gehören, dank der sogenannten weißen Haut. Wabenförmige Reflektoren, die den Schall in den ganzen Saal streuen.
Ich bin nicht ein Sänger für Wagner, natürlich. Aber hier, das ist ganz komisch, ich habe das Gefühl, eine sehr große Stimme zu haben. Das ist unglaublich.
Der Countertenor Philipp Jaruski durfte Ende November probeweise in den großen Saal. Er wird auch beim Eröffnungskonzert heute Abend singen, neben Wiebke Lehmkuhl und Bryn Terwill. Es spielt das NDR Elbphilharmonieorchester unter der Leitung von Thomas Hengelbrook. Auf dem Programm steht eine Uraufführung von Wolfgang Riem sowie eine musikalische Reise von der Renaissance bis zur Gegenwart mit Werken von unter anderem Wagner und Beethoven. Unter den Gästen des Festaktes wird auch Bundeskanzlerin Angela Merkel sein, sowie Prominenz aus Politik und Kultur. Bei dem feierlichen Festakt werden Bundespräsident Joachim Gauck und Hamburgs erster Bürgermeister Olaf Scholz die Festreden halten.
Die Elbphilharmonie ist ein Haus für alle. Ein Konzerthaus, das die Welt begeistern wird.
Ich freue mich auf jeden einzelnen Ton.
Die Elbphilharmonie wird heute Abend eröffnet. Julia Jakob berichtete aus Hamburg. Und das war das Echo des Tages. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend, sagt Beate Hinrichs.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.